NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Die Türkei soll einen unumschränkten Herrscher bekommen. Das ist das Ziel einer Verfassungsreform, die das Parlament in Ankara seit heute berät. Darum drehen sich gleich Bericht und Kommentar bei uns. Wir sind dabei, wenn EU-Kommissar Oettinger sich kritischen Fragen von Europaparlamentariern stellt. Stichwort abfällige Sprüche über andere. Und wir besuchen die internationale Autoshow in Detroit, 11 Tage bevor der neue US-Präsident sein Amt antritt. Als erstes aber die Jahrestagung des Beamtenbunds. 1,3 Millionen Mitglieder hat er, aufgeteilt in gut 40 Einzelverbände, darunter solche, die jetzt nicht immer so besonders groß sind, aber manchmal besonders laut. Die Polizeigewerkschaft etwa oder die Gewerkschaft der Lokomotivführer. Der Dachverband trifft sich momentan in Köln zu seiner Jahrestagung und auf der ging es heute nicht so sehr um Tariffragen, sondern um die Sicherheit in Deutschland. Denn zahlreiche Spitzenpolitiker waren zu Gast, allen voran die Bundeskanzlerin und als Berichterstatter Jochen Hilgers.
Der Jahrestag des Deutschen Beamtenbundes ist erwartungsgemäß von Diskussionen über Terrorbekämpfung, Sicherheitsfragen und Flüchtlingspolitik bestimmt worden. Nach dem Terroranschlag von Berlin kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel schnelles Handeln an. Die Politik dürfe nicht in Ankündigungen stecken bleiben, sondern müsse Flagge zeigen. Ausdrücklich lobte sie die Polizei und deren Einsatz in der vergangenen Silvesternacht, als an manchen Bahnhöfen plötzlich viele 100 junge Nordafrikaner von starken Sicherheitskräften in Empfang genommen und kontrolliert wurden.
Ich will ausdrücklich sagen, dass es richtig war, wie die Polizei aufgetreten ist in Köln und anderswo und dass dadurch es möglich wurde, dass Menschen ihre Silvesterfeiern abhalten konnten, dass Menschen unbeschwert feiern konnten.
In der Silvesternacht 2015 war es vor allem in Köln zu massiven Übergriffen aus Gruppen nordafrikanischer junger Männer heraus auf Frauen gekommen. Nach dem Silvestereinsatz 2016 hatte es von Politikern der Grünen und der Linken allerdings Kritik gegeben, da die Polizei angeblich gezielt Nordafrikaner kontrolliert hatte. Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft nahm die Polizei daraufhin in Schutz.
Sowohl hier in Köln als auch an anderen Orten hatte die Polizei die Lage unter Kontrolle. Und auch ich sage den Einsatzkräften meinen ausdrücklichen Dank. Und ich bin wahnsinnig wütend über die dann folgende Debatte, die stattgefunden hat. Ich finde, so kann man mit den Kolleginnen und Kollegen nicht umgehen. Das war unsäglich, diese Debatte.
Angela Merkel verteidigte bei ihrem ersten großen öffentlichen Auftritt im Wahljahr ihre Flüchtlingspolitik und lobte den Einsatz der vielen Helfer. Kriminelle und Menschen ohne Bleibeperspektive müssten aber das Land verlassen.
Dies wird nur gelingen, wenn wir im Respekt mit den Ländern verhandeln, in die zurückgeführt werden muss. Wer keinen Aufenthaltsstatus hat, muss in sein Heimatland zurückgeführt werden. Aber das erfordert von uns dann auch, dass wir uns mit den Problemen dieser Länder beschäftigen und Lösungswege finden, die im beiderseitigen Interesse sind. Sonst werden wir das auch nicht hinbekommen.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière ging auch auf den Terroranschlag von Berlin ein. Er kündigte an, den elektronischen Informationsaustausch zur Terrorbekämpfung zwischen den Behörden von Bund und Ländern sowie den Kommunen, wie zum Beispiel den Ausländerämtern, zu verbessern.
Wir gehen weg von den Datentöpfen hin zu einem großen, gemeinsamen, polizeilichen Kerndatensystem mit einem datenschutzkonformen Zugriffssystem. Wir wollen herausragendes polizeiliches Können, wir wollen modernste IT beim BKA und wir wollen den Sicherheitsbehörden dafür auch die notwendigen Instrumente an die Hand geben. Und eines der wichtigsten Instrumente ist dafür eine moderne und verknüpfte und verknüpfbare IT, Informationstechnik.
Zuvor hatte Beamtenbundchef Klaus Dauderstedt gefordert, dass Bund und Länder die verschiedenen Computersysteme besser aufeinander abstimmen und vernetzen. Dauderstedt warnte vor Gefährdern. Keine Gesellschaft müsse Menschen dulden, deren ganzer Lebenszweck es sei, möglichst viele Menschen in den Tod zu reißen, sagte Dauderstedt.
Innenpolitik also. Und da muss man feststellen, nicht nur die CSU ist jetzt im Wahlkampfmodus, auch die anderen Parteien laufen sich warm für die Bundestagswahl im Herbst. Die Grünen zum Beispiel suchen ein neues Spitzenteam für die Bundestagswahl. Davon war am Wochenende viel die Rede. Sie suchen aber vor allem Positionen in der Sicherheitsdebatte, mit denen man vor Wählern bestehen kann. Zu diesem Zweck hat sich die Parteispitze in Berlin heute zu einer Klausurtagung versammelt. Von dort Bettina Nutz.
Es ist eine Art jetzt erst recht und nicht beirren lassen. Aber offensichtlich bleibt, die Grünen sind in der Sicherheitsdiskussion in der Defensive. Kein gutes Omen zum Auftakt des Wahljahres und der Parteiklausuren in dieser Woche. Silvia Löhrmann, die am 14. Mai in Nordrhein-Westfalen die wohl wichtigste Landtagswahl vor der Bundestagswahl für die Grünen zu bestreiten hat, geht deshalb gleich in die Offensive. Die Botschaft: Sicherheit ist bei den Grünen gut aufgehoben.
Wir haben gehandelt in Nordrhein-Westfalen nach der Silvesternacht. Wir haben 30 Milliarden in innere Sicherheit investiert seit 2010. Wir haben die Stellen für die Polizei aufgestockt. Das hatte Schwarz-Gelb gekürzt, nicht Rot-Grün. Wir haben die Justiz gestärkt. Also auf allen Ebenen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung haben wir massiv investiert, aber unter Wahrung der Bürgerrechte.
Kein Aktionismus, die Gratwanderung beherrschen zwischen Sicherheit und Bürgerrechten. Das betont auch Parteichef Cem Özdemir, der ab Herbst 2017 gerne mitregieren möchte, und zwar im Bund. Wer neue Vorschläge für Gesetzesänderungen mache, so Özdemir, der müsse erst einmal belegen, dass es im geltenden Recht Lücken gebe.
Was wir nicht mitmachen, ist ein Überbietungswettbewerb an Vorschlägen für innere Sicherheit, wo am Ende wir riesige Datenmengen haben, aber wie im Fall von Amri nachher so ein Fall im Lagezentrum 7-mal besprochen wird und trotzdem er am Ende durch die Lappen geht. Das darf sich nicht wiederholen.
Sicherheit und Freiheit seien zwei Seiten derselben Medaille, ergänzt Özdemir. Und dann zeigt sich das nächste grüne Dilemma beim Thema Gefährder. Denn einerseits ist die Partei mehrheitlich gegen die Einstufung der Maghreb-Staaten Tunesien, Algerien und Marokko als sichere Herkunftsländer. Und doch sollten diese Länder mögliche Gefährder wieder zurücknehmen. Anders als die Koalition setzen die Grünen dabei auf Freiwilligkeit.
Ein Ergebnis muss zweifelsohne sein, dass Leute, die hier keine Zukunft haben, zurückgenommen werden. Da kann es kein Vertun geben. Wir glauben nur, dass unsere Verhandlungsstrategie erfolgreicher wäre.
Solche Strategien, aber sicher auch die Lehren aus den möglichen Versäumnissen vor dem Anschlag in Berlin, sind Gesprächsstoff mit Holger Münch, dem Chef des Bundeskriminalamtes, den die Partei noch zügig eingeladen hatte. Viel reden müssen die Grünen, sicher aber auch über ihren misslungenen Start ins Wahljahr 2017, über die schlechten Umfragewerte und über bessere Koordination und Kommunikation in der Parteispitze.
Bericht von Bettina Nutz. Hier ist das Echo des Tages. Ein Ministerpräsidenten braucht die Türkei in Zukunft nicht mehr. Was immer politisch zu bestimmen ist, regelt der Staatspräsident. Seine Macht wird deutlich ausgeweitet, die von Parlament und Justiz dagegen beschnitten. Darum dreht sich im Kern ein Vorschlag zur Verfassungsreform, die der türkische Präsident Erdogan momentan vorantreibt. Seit heute debattiert das Parlament in Ankara diese Pläne. Einzelheiten von Christian Butgereit.
Was manche türkische Bürger von der geplanten Verfassungsänderung halten, das machten sie am Mittag in Ankara deutlich. Sie protestierten vor dem Parlament, trotz eisiger Temperaturen. Was die Staatsmacht davon hielt, machte sie ebenfalls deutlich, indem sie die Demonstration mit Wasserwerfern und Tränengas auflöste. Im Parlamentsgebäude selbst sollen die 18 Artikel beraten werden, für die Änderungen vorgesehen sind. Wichtigster Punkt: das Präsidialsystem. Der Präsident wäre dann nicht mehr nur oberster Repräsentant des Staates, sondern auch Regierungschef, ähnlich wie in den USA. Dabei dürfte er einer Partei angehören und sogar deren Vorsitzender sein. Das Amt des Ministerpräsidenten würde entfallen. Außerdem erhielte der Staatspräsident mehr Einfluss auf die Justiz. Die Beratungen sind bis zum 24. Januar angesetzt, also geschlagene zwei Wochen. Fatal in Zeiten wie diesen, schimpft der Abgeordnete Bülent Tezcan von der größten Oppositionspartei CHP.
Die Lira verliert immens an Wert gegenüber dem US-Dollar. Und in einer Zeit, in der Hunderte unserer Bürger dem Terrorismus zum Opfer fallen, muss sich das Parlament leider Gottes mit einer einzigen Frage beschäftigen, meine Damen und Herren. Und zwar damit, wie man alle Befugnisse in der Türkei in die Hand einer einzigen Person legen kann. Anstatt Hand in Hand Maßnahmen gegen den Terrorismus und die schlechte Wirtschaftsentwicklung zu beschließen.
Die eher linksgerichteten Oppositionsparteien CHP und HDP stören sich vor allem daran, dass der Präsident das Recht erhalten soll, Minister zu ernennen und abzusetzen, das Parlament aufzulösen und selbst den Ausnahmezustand zu verhängen. CHP-Parteichef Kemal Kılıçdaroğlu sagte, die Verfassungsänderung entmachte das Parlament und ebne den Weg in eine Ein-Mann-Diktatur.
Ich sage es klar und deutlich, diese geplante Verfassungsänderung ist ein Verrat an der Geschichte dieser Republik. Diese Verfassungsänderung ist ein Verrat am Geiste des nationalen Freiheitskampfs. Diese Verfassungsänderung ist ein Verrat an unserer 140-jährigen parlamentarischen Tradition.
Befürworter des Präsidialsystems erwarten mehr Stabilität, da sich so Koalitionsregierungen oder Pattsituationen verhindern ließen. Die Türkei könne dann effektiver regiert werden. Davon hat die regierende AKP offenbar auch die kleinste Oppositionspartei, die nationalistische MHP, überzeugt. Sie werde mit der Regierungsfraktion stimmen, zeigte sich Ministerpräsident Binali Yildirim überzeugt.
Die MHP und die AKP, wir haben gemeinsam diesen Entwurf ausgearbeitet und dafür gesorgt, dass er ins Parlament eingebracht wird. Der MHP-Parteichef Herr Bahçeli hat ohnehin schon gesagt, er werde der Verfassungsänderung zustimmen und werde auch beim Referendum zu seiner Stimme stehen. Damit hat er die Spekulationen ja wohl ausgeräumt, oder?
Ein Abgeordneter der MHP war aus Protest gegen die geplante Verfassungsänderung aus der Fraktion ausgetreten. Für eine Volksabstimmung über die Verfassungsänderung ist eine Dreifünftelmehrheit notwendig. Würde sogar eine Zweidrittelmehrheit erreicht, könnte die Reform ohne Volksabstimmung gültig werden. Das jedoch gilt als unwahrscheinlich. Außerdem hat Staatspräsident Erdogan angekündigt, das Volk in jedem Falle fragen zu wollen, voraussichtlich am 2. April.
Also in gut 14 Tagen werden wir wissen, wie es weitergeht in der Türkei. Setzt sich Präsident Erdogan durch mit seinen Plänen, den Staat umzubauen zu einer Republik, in der der Präsident nahezu allmächtig sein wird. Seit heute diskutiert das Parlament über eine entsprechende Verfassungsreform. Darüber haben wir gerade viel gehört. Hier kommt die Meinung dazu von Erkan Arikan, dem Leiter der türkischen Redaktion im WDR-Hörfunk.
Ein Präsidialsystem für die Türkei? Um Himmels Willen, würde bestimmt Staatsgründer Kemal Atatürk denken und sich in seinem Grabe umdrehen. Doch es hat den Anschein, dass das Vorhaben des Recep Tayyip Erdogan, Alleinherrscher über die Türkei zu werden, immer mehr Gestalt annimmt. Diese radikale Verfassungsreform wird auch die Türkei radikal verändern. Denn in der Türkei wurde die ganze Macht noch nie in die Hände eines Amtsträgers gelegt, mit gutem Grund. Sollte es wirklich dazu kommen, dass ein Präsidialsystem in der Türkei eingeführt wird, hätte das fatale Auswirkungen. Erdogan könnte Minister ernennen, die er mag, und dann wieder absetzen, wenn sie ihm lästig werden. Er könnte tatsächlich eines Morgens aufwachen und sagen: Mensch, ich habe heute gar keine Lust mehr auf das Parlament und die Minister, ich löse es mal kurz am Mittag auf und setze alle ab. Der Präsident würde auch die Mehrzahl der obersten Richter ernennen können und immer diejenigen einsetzen, die ihm hörig sind. Hinzu kommt, dass er auch die alleinige Entscheidungsgewalt über das Militär hätte. Erdogan wäre dann also an seinem Ziel. Angeblich soll das Präsidialsystem mehr Stabilität in der Türkei bringen, doch stattdessen wäre das Land den Launen eines einzigen Mannes ausgeliefert. Einem Alleinherrscher, der weitgehend schalten und walten kann, wie er möchte. Und das auch noch mindestens 2 Amtsperioden, also 10 Jahre. Erdogan sagt, so funktioniert eben ein Präsidialsystem. Ich sage, das ist ein autoritäres System mit einem autokratischen Machthaber, ein regelrechtes Sultanatssystem aus dem 15. Jahrhundert, also eine Diktatur. Ich würde mir wünschen, die Menschen in der Türkei sehen und verstehen endlich, was auf sie zukommt. Verstehen tue ich nicht, warum die hier in Deutschland lebenden Türkeistämmigen einem Mann zujubeln, der offensichtlich das Land ihrer Eltern ins politische Abseits bringt.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Erkan Arikan. Nach dem LKW-Anschlag mit 4 getöteten Soldaten in Jerusalem will Israel offenbar noch härter vorgehen gegen Terroristen und gegen die, die die Behörden für Terroristen halten. Zum Beispiel können Verdächtige in Zukunft leichter und länger inhaftiert werden. Peter Kapern über die Pläne der israelischen Regierung und über die Stimmung im Land.
Auf den Titelseiten aller Zeitungen heute die Fotos der 4 Ermordeten. In den Radiosendungen Interviews mit Menschen, die erzählten, wie sie so waren, die Getöteten, welche Ziele und Hoffnungen sie hatten. Und dann die Berichterstattung über die Beerdigungen, zu denen tausende Besucher kamen. Die Trauer über die Opfer der gestrigen LKW-Attacke ist öffentlich. Sie bindet das ganze Land ein. Und die Regierung versucht, diesem trauernden Land den Eindruck zu vermitteln, sie könne die Bürger künftig besser vor solchen Anschlägen schützen. Regierungschef Benjamin Netanyahu beim Besuch der Verletzten im Krankenhaus in Jerusalem. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass wir es mit einem Angriff der neuen Art zu tun haben. Ein Angriff, bei dem ein Einzeltäter eine Eingebung hat und spontan entscheidet, eine Tat zu verüben. In diesem Fall einen Anschlag mit einem Lastwagen. Eine erstaunliche Kehrtwende hatte Benjamin Netanyahu doch den Täter gestern noch zunächst in einen Zusammenhang mit dem IS gebracht und die LKW-Attacke dann im selben Atemzug als Teil einer internationalen und zusammenhängenden Kette von Anschlägen dargestellt, die, so Netanyahu gestern, die Städte Berlin, Nizza und Jerusalem verbindet. Beim Besuch im Krankenhaus verkündete Netanyahu auch, dass künftig an noch mehr Bushaltestellen im ganzen Land Betonklötze dafür sorgen sollen, dass Attentäter nicht mehr mit Autos in die Gruppen der Wartenden rasen können. Neue Maßnahmen fast im Stundenrhythmus. Gestern Abend erst hatte das Sicherheitskabinett beschlossen, IS-Unterstützer schneller in einer sogenannten Administrativhaft verschwinden zu lassen. Dort können sie 6 Monate und länger festgehalten werden ohne Anklage. Häuser, in denen die Familien der Attentäter leben, sollen schneller als bisher abgerissen werden, um den Abschreckungseffekt, der bislang keine sichtbare Wirkung gezeigt hat, zu verstärken. Und Bauminister Yoav Gallant geht auch das noch nicht weit genug. Er verlangt unter anderem, dass alle Sozialversicherungsansprüche von Familienmitgliedern der Attentäter gestrichen werden. Es darf nicht so bleiben, dass die Familie eines Attentäters weiterhin finanzielle Leistungen des Staates Israel erhält. Attentäter müssen vor dem Attentat gestoppt werden oder während des Attentats getötet werden. Das Haus seiner Familie muss zerstört werden. Und die Familien der Mörder müssen ausgewiesen werden, nicht in den Gazastreifen, sondern nach Syrien. Im Flüchtlingslager Jabalia im Gazastreifen hatte die Hamas gestern noch eine Kundgebung veranstaltet, mit der die Ermordung der 4 israelischen Soldaten gefeiert wurde. In Ost-Jerusalem sollen Palästinenser Medienberichten zufolge Süßigkeiten auf der Straße verteilt haben, aus Freude über den LKW-Anschlag. Und die Schwester des Attentäters dankte Gott in einem Fernsehinterview dafür, dass er ihren Bruder als Märtyrer auserwählt habe.
Zurück ins Inland. Schlapphüte hin oder her, Werner Maus gehört wirklich zu den schillernden Persönlichkeiten der alten Bundesrepublik. Als junger Mann war er Privatdetektiv, später Staubsaugervertreter, seit Mitte der 60er Jahre dann Geheimagent. Inzwischen ist Maus fast 77 Jahre alt und er steht in Bochum vor Gericht. Bei dem Prozess geht es vordergründig um eine Steuerschuld von 15 Millionen Euro, im Kern aber darum, wie Geheimdienste mit Geld jonglieren. Heute hat Bernd Schmidbauer ausgesagt, er war im Kanzleramt unter Helmut Kohl Geheimdienstkoordinator. Daniel Kuhr hat zugehört.
Rund 3 Stunden stand Bernd Schmidbauer dem Gericht Rede und Antwort. Allzu große Erkenntnisse brachte der Ex-Kanzleramtsminister für den Prozess nicht. Schmidbauer sagte aus, in seiner Amtszeit von 1991 bis 1998 habe Werner Maus zwar als Agent mit dem deutschen Staat zusammengearbeitet, die Bundesregierung habe allerdings keine Verträge mit ihm abgeschlossen und ihn auch nicht bezahlt. Solche Verträge habe es nur vor 1991 gegeben. Als Schmidbauer im Kanzleramt unter Helmut Kohl den Geheimdienst koordiniert hatte, sei der frühere Agent aus einem internationalen Fonds bezahlt worden, in den die Bundesregierung nicht eingezahlt habe. Stattdessen sei das Geld von anderen Staaten und internationalen Organisationen zur Verfügung gestellt worden. Maus habe für seine Operationen, etwa Geiselbefreiungen in Südamerika oder im Nahen Osten, das Geld abrufen können. Inwiefern der 76-jährige gebürtige Essener daraus auch einen Lohn erhielt und sich daraus möglicherweise eine Steuerpflicht ergeben hätte, das sei Schmidbauer nicht bekannt.
Das weiß ich nicht, das muss das Gericht entscheiden. Ich habe nur gesagt, dass es vielfältige Möglichkeiten der Finanzierung gab.
Und diese vielfältigen Möglichkeiten würden es auch Finanzbehörden schwer machen, nachzuvollziehen, wann welche Beträge zu besteuern sind. Menschen wie Maus seien ein Sonderfall für den Fiskus. Da die Bundesregierung den Ex-Agenten in Schmidbauers Amtszeit nicht bezahlt hätte, habe sich der frühere Minister um steuerliche Details nicht gekümmert. Gleichwohl betonte Bernd Schmidbauer, dass die schillernde Agentenfigur Werner Maus als Unterhändler, Kontakteknüpfer oder Ermittler in Krisenregionen für die Bundesregierung von großer Wichtigkeit gewesen wäre.
Herr Maus war wichtig im Zusammenhang mit Terrorbekämpfung und der organisierten Kriminalität. Und das hat er erfüllt. Alles andere sind Legenden, die sich bilden oder Bücher oder Fernsehaufnahmen.
Mit seinen Aussagen vor Gericht bestätigte der Ex-Minister grundsätzlich die Version des Angeklagten, dass es internationale Geheimfonds für seine Missionen gegeben habe. Offen blieb weiter, woher genau die Gelder kamen. Auch wer die Ausgaben von Werner Maus für seine Tätigkeiten kontrollierte, sei Schmidbauer nicht bekannt gewesen. Dass Schmidbauer damit den Prozess an entscheidender Stelle kaum weitergebracht hat, hält der Journalist Helmut Lorscheid für bemerkenswert. Er beschäftigt sich mit Werner Maus schon seit Jahrzehnten.
Bei einigen Aussagen von Herrn Schmidbauer hat sich mir die Frage gestellt, ob man vielleicht in der Vorbereitung dieses Prozesses etwas eifrig miteinander telefoniert hat. Weil die Aussagen klangen mir doch sehr ähnlich zu dem, was von der Verteidigung und Herrn Maus geäußert wurde.
Mutmaßungen eines Prozessbeobachters. Das Gericht wird nun zu klären haben, ob Werner Maus das Geld aus dem internationalen Fonds tatsächlich nur treuhändisch verwaltet hatte, wie er weiterhin sagt, oder ob zumindest Teile davon doch sein Geld waren. Dafür spricht, dass es für den Fall eines Todes von Werner Maus finanzielle Nachfolgeregelungen für seine Familie gegeben hatte. Ob das Gericht diese Fragen jedoch schlussendlich klären kann, bleibt abzuwarten.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Eigentlich erlebt Günther Oettinger einen ganz normalen Amtswechsel innerhalb der EU-Kommission, also der europäischen Regierung. Der CDU-Politiker bekommt einen wichtigeren Job, das wird man sagen dürfen. Er soll nicht mehr für die Digitalisierung zuständig sein, sondern für Haushalts- und Personalfragen. Und zu diesem Wechsel gehört üblicherweise eine Anhörung vor EU-Parlamentariern. Genau die läuft seit 18 Uhr. Unsere Europakorrespondentin Karin Bensch hört zu. Frau Bensch, ein Abgeordneter hat vorher gesagt, Oettinger wird gegrillt werden. Wird er gegrillt?
Ja, bislang wird er noch nicht so richtig gegrillt, muss man sagen. Also die Stimmung war bislang eher sachlich statt wirklich aufgeheizt. Aber die Anhörung hat ja auch erst gerade angefangen und geht ja noch bis heute Abend um 20:30. Also zunächst ging es erstmal um Geldfragen. Also zum Beispiel darum, wie lange dürfen EU-Länder zum Beispiel weiter neue Schulden machen. Dann ging es auch um die Frage des EU-Haushalts, wenn Großbritannien austritt. Wie wird das dann? Aber es ging eben auch um die Frage, ob Oettinger als neuer Haushaltskommissar überhaupt fachlich geeignet ist. Und Günther Oettinger hat dazu Folgendes gesagt.
Ich darf Ihnen sagen, dass ich von Berufswegen und politisch schon immer an Haushalts- und Personalfragen interessiert gewesen bin. Ich bin Rechtsanwalt und Geschäftsführer einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewesen. Ich war 26 Jahre Abgeordneter einer Region Europas, des Landes Baden-Württemberg. Ich war dort knapp fünf Jahre Regierungschef.
Und eben als Regierungschef habe er sich auch schon um den Haushalt gekümmert. Also Günther Oettinger gibt sich in dieser Anhörung selbstbewusst und er sieht sich zumindest am richtigen Platz.
Mehrere Europaabgeordnete haben vorher gesagt, sie sind sauer. Sind sie sauer auf Oettinger oder auf das Verfahren?
Na, sie sind in erster Linie sauer auf Kommissionschef Juncker, muss man sagen, denn der hatte Günther Oettinger schon vor Weihnachten zum neuen Haushaltskommissar gemacht und der hatte eben diese standardmäßige Anhörung im Europaparlament also gar nicht erst abgewartet. Und das zeigt meiner Ansicht nach, für wie unwichtig Juncker diese Anhörung hält. Und es ist sicherlich auch eine Art von Machtdemonstration der Kommission gegenüber dem Parlament. Aber kippen können die Europaabgeordneten Günther Oettinger nicht, denn wer in der Kommission ein Ressort wechselt, das entscheidet die Kommission selber und die Abgeordneten könnten nur alle EU-Kommissare ablehnen, denen das Misstrauen aussprechen. Aber das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich.
Oettinger selbst hat ja zwischendurch auch Schlagzeilen gemacht durch, sagen wir mal, merkwürdige Äußerungen über Frauenquote, über Homosexuelle, die Pflicht-Homo-Ehe und über Chinesen, Zitat, Schlitzohren und Schlitzaugen. Ist davon bei der Anhörung heute auch die Rede?
Ja, davon war die Rede und er hat es ganz geschickt gemacht, fand ich. Er hat nämlich schon in seiner Vorrede darüber erzählt und ist selber darauf eingegangen, um sozusagen den Kritikern schon mal den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also er ist ganz stark auf weibliche Mitarbeiter eingegangen, die er fördern will. Er wird ja auch Personalchef für etwa 33.000 EU-Mitarbeiter. Es war viel die Rede von Diskriminierungsfreiheit und er hat auch nochmal diese beiden Dinge, seine Fettnäpfchen direkt angesprochen, also diesen umstrittenen Flug mit dem Privatjet nach Ungarn und auch diese, ich sag mal, Schlitzaugenrede vor Hamburger Unternehmern und hat gesagt, das täte ihm leid und er wolle sehr viel mehr darauf achten, dass er da in Zukunft sich auch fair und gerecht verhält.
Karin Bensch war das live aus Brüssel über die Anhörung von Günther Oettinger, dem zukünftigen Haushaltskommissar der Europäischen Union. Vielen Dank. Jetzt in die USA. Auch wenn Detroit ziemlich heruntergekommen ist und der frühere Glanz der Autostadt nur noch selten hervorscheint. Die jährliche Automesse findet nach wie vor dort statt. Heute hat die Autoshow ihre Pforten eröffnet. 11 Tage vor dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Trump. Und dessen absehbare Wirtschaftspolitik beschäftigt natürlich alle Aussteller. Egal nun, ob sie Benziner herstellen, Dieselfahrzeuge oder Autos, die mit Strom fahren. Sabrina Fitz.
Das Auto des Jahres ist ein Elektrofahrzeug. Der Preis ging an den Chevrolet Bolt, ein Kompaktauto mit 5 Türen, das laut Angaben des amerikanischen Herstellers über 400 Kilometer mit einer Stromladung fahren kann. In Deutschland kommt der von Opel als Ampera E im Frühjahr auf den Markt. Das Auto kostet um die 30.000 Euro. Die Auszeichnung ist ein weiterer kleiner Schritt vorwärts für das batteriegetriebene Auto, das so richtig nicht in Fahrt kommt. Klaus Rosenfeld, Chef des Autozulieferers Schaeffler, macht dafür unter anderem den hohen Preis.
Die Akzeptanz von E-Autos ist sicherlich eine Funktion von drei Dingen. Natürlich vom Preis des Autos, aber auch von der Infrastruktur und natürlich von der, damit meine ich die ganze Ladeinfrastruktur, aber natürlich auch von der Frage, wie entwickelt sich diese Technologie weiter.
Auf der Autoshow vor 2 Jahren war noch VW der strahlende Sieger. Der Golf wurde zum Auto des Jahres gewählt. Dann kam die Abgasaffäre. Für den Präsidenten des Automobilverbandes Matthias Wissmann ist der Dieselskandal ein Grund, warum die deutschen Hersteller im vergangenen Jahr Marktanteile in den USA verloren haben.
Das lag sicher auch an der Diesel-Software-Manipulation, die natürlich jeden geärgert hat, auch mich.
VW versucht nun neu durchzustarten. 2017 soll die Wende in den USA bringen, so Marketingvorstand Jürgen Stackmann.
Für uns als Marke Volkswagen ist das Jahr 2017 natürlich ein Turnaround-Jahr. Wir haben im Jahr 2016 ein schwieriges Jahr gehabt. Das brauche ich, glaube ich, nicht näher darauf einzugehen. Zum jetzigen Zeitpunkt, im Jahr 2017, wollen wir die Marke wirklich neu mit Energie versorgen.
Doch so leicht ist der Betrug nicht abzuschütteln. Mitten in die Autoshow platzt die Nachricht, dass ein VW-Manager in Florida festgenommen wurde. Und von den beiden betroffenen Marken, VW und Audi, lassen sich die Vorstandsvorsitzenden in diesem Jahr nicht in Detroit blicken. Damit war die Bühne frei für Daimler-Vorstand Dieter Zetsche. Er verkündete einen neuen Rekord. Mercedes hat im vergangenen Jahr erstmals über 2 Millionen Autos verkauft. Doch für den Autokäufer wird die Entscheidung nicht einfacher. Jetzt schon ein Elektrofahrzeug kaufen, ist der Diesel tot und wann übernimmt der Computer das Steuer? Der amerikanische Autofahrer jedenfalls mag es nach wie vor groß. Das meistverkaufte Auto ist seit 32 Jahren ein Ford Pickup. Die niedrigen Benzinpreise machen wieder Appetit auf die Spritfresser und der künftige Präsident Donald Trump will ausdrücklich die Ölindustrie fördern. Kein leichter Weg für das Elektroauto.
Bericht von Sabrina Fritz. Dietz als Vorname, woher kommt das denn? Die Frage habe ich mir öfter gestellt, gleich wieder vergessen. Heute habe ich es endlich mal nachgeguckt. Dietz ist die Kurzform von Dietrich und von einem Promi mit diesem Namen soll jetzt die Rede sein. Dietz Werner Steck, Schauspieler in Stuttgart und Konstanz, ist am Silvesterabend gestorben, im Alter von 80 Jahren. Das wurde heute bekannt. Die meisten Fernsehzuschauer kennen Steck aus 25 Tatortfolgen als Kommissar Bienzle.
Wenn Sie dann erfahren, Sie werden jetzt der neue Tatortkommissar von Stuttgart, dann weißt du natürlich ganz genau, dass jetzt dein Leben sich verändert. Und das hat sich auch verändert, im wahrsten Sinne.
1992 erschien Dietz Werner Steck das erste Mal in den deutschen Wohnzimmern als der neue Tatortkommissar aus Stuttgart. Mit Trenchcoat und Schlapphut war Steck so etwas wie der schwäbische Columbo. Und die Zuschauer liebten ihn.
Ich sag mal, ein richtiger Schwab, ein bisschen stur. Und so wie ich mir halt vorgestellt habe, eigentlich, kann man sagen.
Hat mir immer gut gefallen. Also die Tatorte waren immer sehr ruhig. Also ohne so viel Action, aber genau das fand ich gut.
Schwäbisch, gemütlich, sympathisch, so kam er rüber.
Obwohl der Bienzle eigentlich ganz anders rüberkommen sollte, zumindest nach der Idee des Autors Felix Hubi. Als Vater der Figur hatte er sich den Bienzle etwas anders vorgestellt.
Naja, das Problem ist natürlich, dass es den Bienzle lange gegeben hat, nämlich seit 1976. Und wir sind uns erst 1992 begegnet. Also ich selber habe ihn ja für diese Rolle vorgeschlagen. Ich habe aber dann doch Probleme mit ihm bekommen, als ich ihn näher kennengelernt habe, weil er doch ziemlich weit weg war von dem Bienzle im Buch, der 1,90 Meter groß ist, volles Haar hat, übergewichtig ist und so.
Steck, er war ebenso ganz anders. Bescheiden, bodenständig, aber immer gerne Bienzle. Und im Lauf der Zeit ist der Kommissar Bienzle, dem Menschen Steck, immer ähnlicher geworden. Das weiß auch Tatortregisseur Hartmut Griesmeier.
Ich würde sagen, die Übereinstimmung hat im Lauf der Jahre zugenommen. Ich könnte das jetzt kaum noch unterscheiden. Für mich ist Dietz Werner Steck der Bienzle schlechthin.
Dietz Werner Steck, er kokettierte fast ein bisschen damit, ein südwestdeutscher Brummbär zu sein. Bienzle war eben nicht Schimanski, kein Verführer, kein Draufgänger. Es waren andere Dinge, die ihn von den übrigen Fernsehkommissaren unterschieden.
Vielleicht die Ruhe, das ist vielleicht das Markenzeichen vom Bienzle. Und wenn der Bienzle nachdenkt, habe ich schon entdeckt, dass Menschen mir sagen, sehen Sie, genau an der Stelle, da haben wir auch uns überlegt. Und plötzlich kam uns auch derselbe Gedanke, den der Bienzle gerade hatte.
2007 war schließlich Schluss mit Bienzle. 25 Mal war er in der Rolle zu sehen. Dann hatte der schwäbische Kommissar ausgedient. Der Abschied von seiner Rolle ist Steck nicht leicht gefallen.
Also es ist schon ein Abschied. Da geht man nicht weg und sagt einfach Tschüss. Aber es wird schon eine Weile dauern, bis sie das richtig realisieren, obwohl der Bienzle immer weitergehen wird. Im Denken der Leute und im Fühlen der Leute. Und das freut mich.
Der Stuttgarter Schauspieler Dietz Werner Steck ist gestorben im Alter von 80 Jahren. Isabel Gotowatz hat an ihn erinnert. Und das war das Echo des Tages. Schönen Abend noch. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.